Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du zu uns sprichst, dass du uns hilfst, jetzt hier zu sein, wo gerade kein anderer mal was von uns will, sondern wir einfach hier sitzen. Dank dir, dass du ein Gott bist, der kommunizierst. Und ich danke dir, dass du uns auch lehrst, wie. Und dass du manchmal über das Suchen gesprochen hast, Jesus, um uns auch eine Idee zu geben, wie wir einsteigen und eintauchen und mehr erkennen können. Lass dazu jetzt die nächsten Minuten und Worte einfach auch dienen. Amen. Ich finde den Palmsonntag ehrlich gesagt ein bisschen spannend, vor allem wenn ich mir vor Augen hole, wie sich die Menschenmenge gegenüber Jesus heute verhält mit diesem großen Jubel und wie dann am Karfreitag auf einmal ein Stimmungsumschwung da ist, den, wenn ich mir die jetzt mal so von meinem inneren Auge als Film vor Augen hole, immens ist. Vom absoluten Jubel zum Kreuzige ihn. Und ich denke mir manchmal, boah, wie geht das? Und ich finde es spannend, dass Jesus halt einmal das auslöst und irgendwie ein paar Tage später das. Und ich denke, okay, wo ist aber denn das vom Palmsonntag jetzt geblieben an diesem Freitag? Und der Glaube, dein Glaube, mein Glaube ist leider oder vielleicht auch zum Glück nichts so Offenkundiges, wo man sagt, ja gut, das ist es. Jesus selbst spricht mal über das Reich Gottes und sagt, das ist mitten unter euch, aber halt nicht so, dass man sagen kann, da ist es und hier ist es. Also ich kann dir heute Morgen nicht Gott offenbar hier hinstellen, so wie ich mein Handy zeigen kann, sagen, das ist mein Handy. So kann ich mich nicht hinstellen und sagen, das ist Gott. Aber das mit dem Suchen, das ist ein unheimlich guter Hinweis, den Jesus dir, mir, uns an die Hand gibt, um auf eine Idee zu kommen, wie dieses Reich Gottes eben jetzt und hier mitten unter uns und an vielen anderen Plätzen auch ist. Und da steigen wir heute Morgen so ein bisschen ein, weil ich die Frage spannend finde, was meint denn eigentlich geistlich leben? Ich würde sagen, ein Kernmoment deines Christseins und meines Christseins ist ja, dass wir geistlich leben. Wir leben ja nicht nur mit dem Verstand oder so aus dem Bauchgefühl aus. Dann könnten wir uns das Beten ja beispielsweise auch sparen. Sondern wir wollen ja geistlich leben. Und wie nehmen wir denn diese geistliche Dimension in unserem Leben wahr? Wie merken wir denn, dass Gott redet und wie er jetzt zu dir und zu mir spricht. Das ist eine interaktive Geschichte, die Gott vor Augen hat, wenn er an das Christsein denkt. Und das Leitwort von heute Morgen, das geht auf Jesus zurück. Mitten in der Bergpredigt lässt er folgenden Satz landen. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Der Abschlusssatz illustriert schon, dass Jesus hier in einem größeren Kontext unterwegs ist. Was fällt uns denn jetzt hier alles zu? Jesus ist gerade, würde ich sagen, mitten im Leben seiner Zuhörer. Und zwar verhandelt er so ein bisschen das Thema von Sorgen. Jesus nennt Nahrung und Kleidung als Beispiele für alltägliche Sorgen. Und ich glaube, es ist jetzt egal, ob du sagst, Nahrung ist für mich eine Sorge oder Kleidung oder ob deine Sorgen ganz anders sind. Es kann auch sein, du sitzt heute Morgen hier und sagst, naja gut, mein Job gerade. Oder du sagst, oh, die Finanzen, hier steigen gerade Ausgaben und da. Es kann aber vielleicht auch was Immaterielles sein, wie eine Beziehung, eine Partnerschaft, Familie, Freundschaft, wo deine Sorgen gerade hinwandern. Es ist, glaube ich, egal, was der Anlass deiner Sorge ist. Ich glaube, Jesus geht es nicht so sehr darum, worum wir uns sorgen, sondern was passiert, wenn wir uns sorgen. Was passiert denn, wenn du dich sorgst? Also wenn das jetzt bei dir ein bisschen ähnlich ist wie bei mir. Wenn ich mich sorge, dann wandert ein Großteil meiner Kapazität vom Denken und manchmal auch vom Fühlen in Richtung der Sorge. Dann bin ich fast wie ganz bei den Sorgen. Die kreisen so fast eigenständig in meinem Kopf permanent umher. Und Jesus macht jetzt was sehr Weises, er stellt dem Sorgen eine andere Tätigkeit gegenüber, nämlich das Suchen. Was passiert denn, wenn du wirklich was suchst? Was sehr ähnlich ist, deine ganze Aufmerksamkeit wandert zu diesem Gegenstand, den du suchst. Und deine Kapazität ist voll darauf fokussiert, diesen Gegenstand jetzt hier irgendwo wiederzufinden. Das heißt, Sorgen und Suchen haben eine innere Verwandtschaft. Und da werden wir jetzt ein bisschen eintauchen. Stell dir mal vor, ich habe hier unten einen schönen Rucksack hingestellt, vielen Dank. Diesen Rucksack, vielleicht siehst du ihn nicht von ganz hinten, stell dir einfach mal einen Rucksack vor. Und ich mache dir heute Morgen das Angebot, pack mal alle deine Sorgen die dir eben eingefallen sind oder jetzt gerade noch kommen, in diesen Rucksack. So, und jetzt hat jeder von euch mal so einen kleinen Moment, um innerlich mal so zu tun, als ob er die Sorgen packt und in diesen Rucksack stellt. Stell dir mal vor, du packst deine Sorgen und packst sie dann in den Rucksack. So, jetzt nehmen wir mal an, jeder von uns hat seine Sorgen da reingepackt und das ist jetzt aber dein Rucksack, da sind nur deine Sorgen drin, nicht die von den anderen, sondern es ist genau deiner, da sind deine Sorgen drin. Ich sage, jetzt stellen wir den Rucksack mal ins Reich Gottes. Reich Gottes denkst du vielleicht so Ewigkeit, aber wenn Jesus sagt, es ist mitten unter euch, wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, dann denkt er auch über eine Ewigkeit und an eine Ewigkeit. Er denkt aber auch an ein Hier und Jetzt, weil Jesus denkt vor allem an einen Gott, der handelt. Also Reich Gottes sagt zuerst, Gott handelt. Und wir stellen jetzt mal diesen Rucksack in den Bereich, wo Gott handelt, in sein Reich. Ich habe vorhin gesagt, Elise und Marlene, unsere Kinder, die sind mittlerweile 4. Es gab eine Zeit, da wurden unheimlich viele Windeln produziert. Und Jenny, wenn sie wusste, der Windeleimer ist voll, dann hat sie den manchmal zusammengepackt und vorne bei die Ausgangstür gestellt. Und sie wusste genau, wenn der Sebastian daherkommt, nimmt er den mit. So, und frei in diesem Bild stellen wir jetzt diesen Rucksack mal in das Reich Gottes und wissen, da kommt Gott schon her, ist ja sein Reich. Was glaubst du, wird Gott damit machen? Würde so nach dem Motto, nee, jetzt nicht. Oder mal kurz anheben, sagen, zu schwer. Oder es vielleicht einfach ignorieren, weil er gerade überhaupt gar keine Lust darauf hat, sich diesen Rucksack anzugucken. Ich glaube, Gott ist nicht zu klein, um sich dem anzunehmen, was du in den Rucksack gepackt hast. Aber ich habe schon oft in Gottesdiensten gehört, werf all deine Sorgen auf Gott. Oder ich habe Zettelchen geschrieben auf Jugendgottesdienste und die dann nachher verbrannt oder ans Kreuz genagelt, so mit all den Sorgen. Mein Erleben war aber oft, was ein bisschen in diesem Schaubild hier dargestellt wird. So, ich habe diesen großen Rucksack mit all den Sorgen. Geh damit zum Kreuz, sage, o Herr, ich gebe dir meine Last, spreche mein Amen und im Amen habe ich den Rucksack wieder auf meinem Rücken. Und ich finde die Karte cool, weil so Fragezeichen, Ausrufezeichen aus dem Himmel noch stehen und sagen, was ist hier los? Ich halte das für ein ziemlich normales Erleben, weil Sorgen so einfach abgeben nach dem Motto, hier sind sie, habe ich nichts mehr mit zu tun, würde der Sorge ja gar nicht gerecht werden, weil du sorgst dich ja auch nur um Dinge, die dir wichtig sind. Und jetzt wird der Bogen nochmal interessant mit dem Suchen und Sorgen. Ich glaube, wir landen so oft bei diesem Schaubild, weil wir der Sorge keine andere Tätigkeit gegenüberstellen, wie das Suchen. Es gibt einen inneren Zusammenhang von Sorgen und Suchen. Ich glaube, Jesus lehrt hier ein Leben, wo wir nicht in der Sorge um die alltäglichen Dinge sind, sondern in den alltäglichen Dingen Gott suchen. Also ich sag mal so, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen austricksen. Wenn ich jetzt mal sage, denk auf gar keinen Fall an einen grünen Ball. Also jetzt stell dir bitte mal nicht so einen grünen Ball vor, ungefähr so groß. Wird vermutlich passiert sein, dass du in deinem Kopf an einen grünen Ball gedacht hast. Und jetzt habe ich heute Morgen deine Sorgen und ich sage jetzt pack mal all deine Sorgen dahin, aber ich habe dir eigentlich deine Sorgen so sehr vor Augen geholt, dass sie jetzt vielleicht präsenter sind als die ganze Zeit während des Gottesdienstes bis eben. Würde ich dich jetzt ablenken und dir beispielsweise dein Lieblingsbuch geben oder einen guten Film. Oder du machst beim Fußballspielen, klappt es bei mir immer am besten, machst irgendeinen Sport, den du liebst. Dann bist du ganz abgelenkt, dann werden deine Sorgen einfach verschwinden. Und Jesus lenkt uns jetzt nicht einfach ab so und sagt, ach ja, dann lenkt euch mal ab, wenn ihr in den Sorgen seid, sondern Jesus lenkt uns um. Er sagt, okay Freunde, jetzt in den Sorgen, wo du bist, guck mal nicht auf die Sorge selbst, sondern wir suchen mal, wo Gott handelt. Ich glaube, Gott würde sagen, oh, hier steht ja ein Rucksack. Wem ist der denn? Meiner. Ja, alles klar, komm, wir packen den mal aus. Und dann sagt vermutlich Gott sogar, okay, hol mal aus, was haben wir denn drin? Und wird sich neugierig wie ein kleines Kind und kompetent wie ein weiser Mann neben dich setzen und sagen, erzähl. Und du holst so eins nach dem anderen raus und erzählst Gott davon. Und Gott würde sich sagen, ich koche mal einen Kaffee. Wenn du kein Kaffeetrinker bist, würde er sagen, Tee oder Cola. Wir setzen uns mal hin und wir suchen jetzt mal, wo ich mit in deinem Leben bin. Oder du erzählst mir auch mal, wo du mich vielleicht brauchst und ich sag dir mal, was meine Möglichkeiten jetzt so da wären. Merkt ihr ein bisschen den Unterschied? Ich glaube, das ist dieses interaktive Leben, was Gott mit uns vorhat. Nicht so ein Leben, wo wir mal an den Himmel ein paar Gebete schicken oder Posts absetzen, sondern wo Gott sagt, okay, spannend, was ist da los? okay, hol's mal aus, lass uns das angucken, jetzt mal gemeinsam suchen, wo ich schon drin bin oder wo ich noch mit reingehen kann. Und das ist verbunden mit diesem Suchen. Jetzt bräuchte man, habt ihr das? So ein bisschen vom Zusammenhang? Weil, dann machen wir jetzt mal weiter. Ich habe hier meinen Schlüssel dabei. Wer von euch hat schon mal seinen Schlüssel gesucht? Da ist es wieder mit der Kanzel soweit. Nochmal kurz, jetzt war ich abgelenkt. Das geht noch. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind viele verlässliche Menschen, die wissen, wo Ihr Schlüssel ist. Aber ich tippe, ihr habt irgendwas anderes auch schon gesucht. Ich bin ein Mensch, ich suche meinen Schlüssel regelmäßig. Eigentlich einmal in der Woche ist so, wo ich denke, aber wo hast du denn jetzt deinen Schlüssel hingelegt? In Limburg im Jugendkreis, freitagsabends, es wird 11, 11:30, 12, 12, irgendwann ist die Runde zu Ende. Und ich denke, wo hast du vor 4 Stunden nochmal deinen Schlüssel hingelegt? In aller Regel, ich weiß ja, wie er aussieht, habe ich erstmal alleine gesucht. Dieses rote Bändchen war ursprünglich mal noch länger, aber selbst in der Länge wusste ich immer noch rotes Bändchen. Das war so der Filter, nachdem ich dann durch die Räume gegangen bin. Jetzt konnte es aber passieren, ich bin alleine auf Suche und finde es nicht. Dann waren meistens noch Robin oder Hannah da. Ich sage, Robin, ich suche meinen Schlüssel. Robin wusste natürlich mittlerweile, wie mein Schlüssel aussieht, sagt, alles klar, wir suchen. Und dann sind wir gemeinsam auf Suche gegangen. Und am Ende jedes Abends hatte ich, Gott sei Dank, meinen Schlüssel. Ich kann dir jetzt für deine Schlüssel suchen keine Erfolgsverheißung geben. Ich habe bisher jeden gefunden, ob du, ich, ihr lebenslang jeden Schlüssel finden, weiß ich nicht. Ich kann dir aber biblisch begründet eine Erfolgsverheißung für dein Reich Gottes suchen geben. Also für dieses Suchen, wo du sagst, okay Gott, wo bist du denn jetzt hier? Weil Jesus sagt ja mal, wer sucht, der wird finden. Und ich meine, wenn Jesus sagt, wer sucht, der wird finden, ich halte Jesus für den verlässlichsten aller Menschen und noch dazu den Sohn Gottes. Und wenn Jesus sagt, also wer sucht, wird finden, ist das ja eine mega Entspannung für alle Suchen. Im Alten Testament, ich finde, setzt Gott sogar noch einen drauf, Jeremia 29, sagt er schon, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen. Ich spiele mit Elise und Marlene Verstecken und will, dass sie mich finden. Werden sie mich finden? Ja. Und wenn Gott jetzt sagt, also, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen, wirst du Gott finden? Ja. Es kommt ein bisschen aber, glaube ich, schon darauf an, dass du das Reich Gottes auch suchst, wie du deinen Schlüssel suchst. So fokussiert, dranbleibend. Auch so, ich weiß ungefähr, wie es aussieht. So, ich weiß ungefähr, wie Gott ist. Ich weiß, dass der mich jetzt nicht in die Pfanne kloppt. Ich weiß, wie Jesus war. Okay, ich finde ihn alleine nicht. Ich finde das Reich Gottes nicht. Ich bin doch echt auf Suche, Gott. Und ich bin jetzt hier auch schon länger auf Suche. Ich finde es nicht. Okay, wo sind denn meine Robins und Hannas? Mit wem suche ich denn jetzt gemeinsam das Reich Gottes? Und daher der Predigttitel, suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Am Anfang suchen wir, würde ich jetzt behaupten, immer alle erstmal alleine. Und an dem Punkt, wo wir merken, ich komme alleine nicht mehr weiter, ist es für uns als Jünger und Jüngerin von Jesus maßgeblich zu sagen, okay, wer kann mir jetzt beim Suchen helfen? Ich bin heute noch gerne Christ, weil ich Menschen um mich hatte, die mit mir gesucht haben. Und manchmal Menschen, die nur gesagt haben, Sebastian, setz dich mal hin, trink mal einen Kaffee, wir suchen gleich weiter. Manchmal Menschen, die meinen Frust ausgehalten haben, dass ich nicht gleich gefunden habe. Und manchmal Menschen, die einfach gute Ideen hatten und sagten, weißt du was, wie Gott das in meinem Leben schon gemacht hat? Und dann haben die mir eine Geschichte erzählt und ich hatte es noch nicht gefunden, aber ich habe gedacht, gut, wenn der beim Alex geholfen hat, dann wird er doch bei mir, dem Sebastian, wohl auch helfen. Suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Hab vor Augen, wie dieser Gott ist. Suche alleine und wenn du merkst, ich komme hier, wer sind deine Hannas und Robins oder wie auch immer du sie nennst, mit denen du gemeinsam suchst? Wer hört denn auf zu suchen? Glaubt der nicht mehr glaubt zu finden? Und jetzt stell dir mal vor, du bist in Minute 14 deiner Reich Gottes Suche und du willst aufgeben. Ich habe jetzt 14 Minuten gesucht, hier war nichts zu finden. So ein Mist, es stimmt nicht, was in der Bibel steht. Und du hättest eine Minute 15 gefunden. Das wäre nur noch eine Minute länger suchen gewesen. Und es würde ja keiner in Minute 14 aufhören, wenn er weiß, in Minute 15 werde ich finden. Da würde man sich ja sagen, gut, die Minute hänge ich jetzt auch noch dran. Wer hört auf zu suchen? Der, der nicht mehr glaubt zu finden. Und damit ich glaube zu finden, brauche ich die Weggefährten und Weggefährtinnen um mich. Die sagen, Sebastian, wir bleiben dran. muss aber jetzt, ich werde dieses Jahr 40, finde ich auch schon sehr geschichtsträchtig, auch sagen, dass meine Reich-Gottes-Suchen nicht immer in so einer Viertelstunde abgehandelt waren. Viele zogen sich eher über Wochen oder Monate. Einmal würde ich sogar sagen 18 Monate. Und das, sowas zu suchen, ist ja, es fehlt einem was. Einem was, was einem wichtig ist. Das fehlt. Und wenn mir was fehlt, dann fühlt sich das auch nicht immer gut an. Dann fühlt sich das bescheiden an, um das freundliche Wort zu nehmen. Ich kann dir nicht sagen, wie lang deine Suche geht. Und ob du vielleicht sagst, Sebastian, 18 Monate ist ja ein Witz. 5 Jahre. Ich kann dir aber sagen, bleib dran. Suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Bleib dran. Bezieh vielleicht andere mit ein. Aber bleib dran. Du wirst finden. Wenn Gott spricht, ich will mich finden lassen, so wirst du finden. Bei meinen 18 Monaten hätte ich zwischendurch fast aufgegeben. Und es gab sogar Wochen da drin, der hätte mir auch jetzt ein kluger Ratschlag mit einem Bibelwort nicht geholfen. Da war ich emotional so in der Verfassung, das dockte gar nicht richtig an. Für mich war Oliver Kahn, der hat bei einem Fußball oder nach einem Fußballspiel mal gesagt, wo sie spät als Bayern München den Ausgleich geschossen haben, immer weitermachen, immer weitermachen. Und ich weiß noch, in Limburg morgens aufgestanden und hatte Angstgefühle in mir, also es war auch eine psychisch relativ anstrengende Zeit, und habe mir gesagt, Sebastian, weitermachen, immer weitermachen. Und dann habe ich entdeckt, in den Psalmen steht ja dieses hart auf den Herrn, so ausharren. Denke ich, ja gut, wir haben es ja auch in der Bibel, aber trotzdem war für mich eher der Oliver Kahn wichtig zu sagen, okay Sebastian, auch durch diesen Tag durchgehen. Vielleicht bist du in so einer intensiven Phase, dann mache ich dir Mut, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und ich werde dir jetzt also wir haben jetzt knapp über die Hälfte der Predigt hinter uns, noch zwei Anregungen geben, wie diese Suche für dich vielleicht gelingen kann. Und zwar wandern wir dazu zu zwei Bibelstellen, die ich sehr spannend finde. Die erste ist ein Wort, was in Josua 1, Vers 8 steht. Da heißt es, sprich die Weisungen aus meinem Buch ständig vor dir hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Lies nochmal kurz den Schlusssatz. Ich finde, es gibt manchmal so Sätze in der Bibel, die gehen runter wie Butter, da denkst du, ah ja, faszinierend. Und dann liest du dieses Dann und denkst, okay, was ist denn, wohin verlinkt mich denn dieses Dann? Wohin lenkt mich das? Was ist denn eigentlich abhängig jetzt, wenn hier so ein Dann kommt? Sondern lesen wir im Eingang, sprich die Weisung aus meinem Buch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach. Ich glaube nicht, dass es jetzt dahin geht, dass du und ich Menschen werden, die, nehmen wir die, sagen wir, die Weisung, damals gab es ja die Bibel noch nicht, wie wir sie heute haben, aber dass wir jetzt die Bibel nehmen und Tag und Nacht Bibel lesen. Das wäre Quatsch. Also Gott will nicht, dass wir nicht mehr schlafen, er will auch nicht, dass wir nur lesen, sondern wir müssen ja auch arbeiten, wir kommunizieren ja auch mit Menschen. So, es geht, hier kann es nicht darum zu gehen, das Wort wörtlich zu verstehen nach, ich lese jetzt 24 Stunden am Tag Bibel. Aber, wo wir darauf hinaus, sprich das ständig vor dich hin, denk den Tag und Nacht darüber nach, lass es dir permanent vor Augen sein. Und die Weisungen waren jetzt, ich bin so geprägt, wenn ich Weisungen in der Bibel lese, dann denke ich immer, es ist eine Weisung, mach das. So fühlt sich das für mich vom Ursprung her an. Das ist ein Gebot. Das hast du zu tun. Wenn das, glaube ich, ein Jude, ein Hebräer hört, sagt er, ah, da hat Gott einen Ansatz, wo er sagt, hier in deinem Rucksack, das und das ist gerade drin, also folgende Weisung hätte ich. Wir könnten das jetzt so und so angehen, um da und da entlang zu gehen und dann da zu landen. Also eine Weisung hört sich für einen Juden, glaube ich, viel freundlicher an als für mich. So, falls du auch an dieser Stelle aus diesem Vers kurz rausfliegst, nimm da eine sehr positive Weisung Gottes, der sagt, ah, für dein Leben, in dein Leben rein, da habe ich ein gutes Wort, da habe ich einen Ansatz, ich habe eine Idee. Und das holst du dir vor Augen. In meinem Leben klappt das. Weil was passiert denn, wo ich mir so Gottes Weisung und ihn vor Augen hole? Ich habe einen Gott vor Augen, der handelt. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die erzählen, wie in ihren Suchen Gott nicht immer sichtbar war, sie ihn am Ende aber gefunden haben. Ich merke, der Gott macht was. Noch schöner finde ich Geschichten von Corrie ten Boom, falls du sie noch nicht kennst. Ich glaube, in meiner letzten Predigt habe ich sie auch erwähnt, ich erwähne sie immer wieder. Da gibt es viele Bücher mittlerweile gebraucht für 1 Euro zu kaufen, wo sie aus ihrer Lebensgeschichte erzählt, was sie mit Gott erlebt hat. Und es gibt viele andere Glaubenshelden. Und man merkt einfach, die hatten die Weisungen aus den Büchern in der Bibel vor Augen und haben sich daran ausgerichtet. Und ich merke, was das mit dieser Corrie ten Boom beispielsweise gemacht hat, wie sie in ihren Suchen gesagt hat, okay Gott, sie hat einmal so schön gesagt, Herr, da fehlt Geld, da musst du halt eine deiner Kühe im Himmel verkaufen. Sie hat das auch sehr bildlich für sich adaptiert auf ihr Lebenssetting, hat gesagt, Herr, dann musst du halt aus einem deiner Kühe im Himmel verkaufen. Sie war in dieser Interaktion, weil sie den Gott vor Augen hatte. Und das ist ein bisschen der Schlüssel. Was du vor Augen hast, lenkt dein Denken. Was du vor Augen hast, das lenkt dein Denken. Wenn du einen Gott vor Augen hast, der handelt, der sich suchen und finden lassen will, dann gehst du hier raus und denkst, der macht was. Wenn du einen Gott vor Augen hast, wo du sagst, der interessiert sich für mich nicht, ist das Leben ganz anders. Und das liegt an deinem Denken, nicht an dem Gott. Der Gott ist derselbe. Die Frage ist, was denke ich jetzt? Und nicht nur so ein Denken, was weiß ich, sondern so ein Denken, was bestimmt mich gerade, was ist in mir präsent? Und da finde ich diese Stelle aus dem Josua-Buch sehr gut. Hol dir die Geschichten Gottes vor Augen. Entweder aus der Bibel oder auch von der Corrie ten Boom oder von anderen, die es in der Kirchengeschichte oder auch in deinem Umfeld gibt. Weil wir haben ja sowohl schon Gott erlebt, als auch Geschichten mit ihm erlebt. Und die untereinander als Gemeinde zu erzählen, ist auch ein Pfund. Und da nicht nur so die großen Bekehrungsgeschichten. Bei Suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst, geht es mir nicht darum, dass du dich bekehrst. Mir geht es darum, wie du suchst, wenn du glaubst. Wie suchst du eigentlich, wenn du glaubst? Genau, von daher, die Stelle gibt dir eine Idee, hol dir die Geschichten vor Augen, die Gott schon getan hat. Und die zweite finde ich von der Zuspitzung noch spannender. 1. Petrusbrief heißt es, gegen Ende, Kapitel 5, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich mache die Kurzfassung, auch hier gibt es viele Stellen, an denen man aus diesem Vers, finde ich, vom Verständnis rausfliegen kann. Und die, auf die ich kurz eingehen will, ist die Demut. Meine Oma sprach manchmal vom innerste Weg gehen, also ich kann nicht gut platt, ich weiß nicht, wie es bei euch klingt, aber so den untersten Weg gehen. Und jetzt, wenn man so immer den untersten Weg geht, das suggerierte mir in meinem Kopf immer so, man sagt ja, man ist so gebückt und macht halt und guckt, so dass man den innerste Weg geht. Wie klingt es bei euch? Kann es jemand? Müsst ihr mir später noch sagen. So, was sorgt, wenn du jetzt aber immer den innersten Weg gehst, wir stellen uns das jetzt immer so vor, und du würdest immer so gebückt gehen, wofür sorgt's? Rückenschmerzen, garantiert. Also wenn wir Demut jetzt so verstehen nach dem innersten Weg gehst, dann laufen, also meine Oma hat das nicht in Bezug auf die Auslegung dieser Stelle, sondern was weiß ich, wo wir uns unterhalten haben. Aber wenn du Demut so verstehst, dass du immer gebückt und immer kleiner bist, dann hat das nichts mit dem zu tun, was der Petrus hier meint. Demut heißt achtsam von sich denken. Also Hochmut ist ja klar, so von oben nach unten, du bist der Größte oder die Größte. Das Gegenüber vom Hochmut ist nicht die Demut, sondern ich nenne es mal Niedermut. Wenn du so ganz klein bist, machst dich auch kleiner, als du bist. Die Demut ist aber achtsam, so wie du bist. Ich habe diese Höhe. So stand ich hier die ganze Zeit. Du hast eine Körpergröße. Und du bist ein Mensch. Du hast Stärken und hast Schwächen. Genau wie ich. Wir kommen manchmal in die Versuchung, uns größer zu machen oder kleiner zu machen. Und ich glaube, Petrus sagt hier, sei mal so, wie du bist. Augenhöhe. Du mit anderen auf Augenhöhe. Du vor Gott auch auf Augenhöhe. Weil Jesus begegnet ja in Augenhöhe. Und ich würde sagen, Jesus geht nächste Woche sogar eins tiefer. Weil er sagt, wenn ich das tue, dann öffne ich dir einen Weg, dass du wirklich auf Augenhöhe in diesem Reich unterwegs bist. Und wenn ich Demut so verstehe, dann finde ich den Vers spannend. Dann heißt es über demütige Menschen, die nicht zu hoch von sich denken, denen gibt Gott Gnade. Und Gnade heißt jetzt nicht so, ich lasse dir das immer durchgehen. Gnade heißt, Gottes Handeln in deinem Leben um dir Dinge zu ermöglichen, die du aus dir heraus nicht kannst. Gnade heißt Gottes Handeln in deinem Leben, um dir Dinge zu ermöglichen, die du aus dir heraus nicht kannst. Gnade ist nicht nur dieses, du bist gerechtfertigt. Gnade ist das ganze Handeln Gottes, mit denen er dann in deine Suchen einsteigt. Wenn Gott sich mit dir dann dahinsetzt und sagt, so, jetzt gucken wir mal, was da ist. Was du dann erleben wirst, wo du suchst, ist Gottes Gnade. Wo er sagt, ich gehe jetzt mit meinem Handeln mal mit in dein Leben. Und vielleicht sagt er erstmal, jetzt gehen wir mal auf die Demut. Gucken wir mal, wie der Status quo ist. Weil, Seitengedanke, eine größte Last meines Lebens ist manchmal, dass ich denke, ich müsste mehr sein, als ich bin. Vielleicht kennst du das auch. Weil ich denke, so wie ich bin, so kann ich mich nicht zeigen. Das hat viel mit dem Zeitgeist zu tun, aber nichts mit Gottes Geist. Und da ist es so heilsam, hier die biblischen Weisungen, die wir hier im 1. Petrus finden, nochmal aufzunehmen und zu sagen, okay, für diese Suchen, wo ich unterwegs bin, hilft es einfach, so zu sein, wie ich bin. Suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Du suchst den ja auch so, wie du bist. Ich kenne Schlüsselsucher, die sind hibbelig. Schon wenn der Schlüssel weg ist. Ich kenne Schlüsselsucher, mittlerweile gehöre ich auch dazu, die sind meistens entspannt und wissen, der kommt schon wieder, irgendwo war er. So, und irgendwo dazwischen bist du. Aber so wie du bist, so bist du jetzt. Und so suchst du das Reich Gottes in deinem Leben. Und für all diese Suchen würde ich dir jetzt gerne noch einen Segen zusprechen, auch schon mal vor dem Abschlusssegen. Und danach werden wir noch ein Lied singen, wo wir singen, Herr, wohin sonst? Wohin denn sonst, Gott, mit all dem? Aber nicht nach dem Motto, ich lade es jetzt mal ab und dann versuche ich mich mal davon zu schleichen, sondern hey, ich gehe jetzt mal mit dir hin und will mal gucken, was du zu dem denkst, wo ich drin stecke. Genau, von daher für diese Phase wünsche ich dir Gottes Segen. Wir stehen zu diesem Segen auch schon mal auf. Jesus Christus, danke, dass diese Karwoche eröffnet und dass sie vor allem Perspektive und Leben ermöglicht in deinem Reich. Gar nicht, weil wir die Helden sind, sondern weil wir sind, wie wir sind. Und danke, dass du schon deine ersten Jünger gelehrt hast, dein Reich zu suchen. Und dass du auch gesagt hast, wer sucht, wird finden. Und ich segne dich als der Mensch, der du bist, mit der Geduld zu suchen und mit der Weisheit beim Suchen und mit dem Mut, andere einzubeziehen, wenn du merkst, oh, ich alleine finde gerade nicht. Und ich segne dich mit der Hoffnung, dass wer sich aufmacht und sucht, auch finden wird. Amen.